ARD. Ramadan und Aschermittwoch. Welche Rolle spielt das Fasten?
Verschwörungsmythen. Wie gehe ich damit um?
Nacktbadepflicht an Rostocks FKK-Stränden.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, 5. März. Hier ist wieder eure Hauptstadtverbindung, Magdalena Bienert in Berlin und ich, Moritz Zacho in Hannover. Hallo.
Hallo, guten Morgen. Moritz, rate mal kurz, was das erste lebende Wesen war, das ich heute Morgen gegen 3 Uhr gesehen habe in Berlin.
Also weil ich immer Marder sehe, wenn ich herfahre, würde ich das bei dir auch tippen.
Du siehst immer Marder, ist ja witzig. Ich sehe ziemlich oft Füchse und jetzt war diesmal einer hier an der direkt an der Tiefgarage, wo ich mit dem Auto reinfahre morgens beim Hauptstadtstudio auf der Suche nach Essen, glaube ich. Da stehen nämlich
der
auch die Mülltonnen.
Ich glaube, der wollte
fressen. Er hat's nicht so mit dem Fasten, mit unserem ersten Thema, glaube ich. Heute ist ja Aschermittwoch. Und bis Ostern, also genauer gesagt bis Karsamstag, fasten die Christen. Und seit dem letzten Wochenende ist Ramadan. Muslime essen also von Sonnenaufgang bis Untergang nichts. Und auch auf Trinken, Rauchen und Sex sollte am besten verzichtet werden. Jetzt die Frage an dich, Moritz. Hast du schon mal irgendwas gefastet?
Da fällt die Antwort ziemlich kurz aus. Nö. Nee, habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Und du?
Ich übe mich tatsächlich gerade im Verzicht auf Süßigkeiten und auf Zucker, also vor allem auf Zucker. Und das fällt mir wirklich sehr schwer. Ich bin ein süßer Zahn, wie man so schön sagt. Und wir haben euch ja gestern auch gefragt, wie ihr es so haltet mit dem Verzicht. Und da hat uns Leonie geschrieben, sie macht es tatsächlich auch so wie ich, verzichtet auf Süßigkeiten und will auch gesünder essen. Als Christin versucht sie, ihre Bindung zu Gott zu verbessern, also zum Beispiel durch mehr Beten und auch dankbarer zu sein. Und dann hat sich noch Abraham aus Bensheim in Hessen bei uns gemeldet. Er ist arabischer Christ und sagt, dass er dieses Jahr in der Fastenzeit versuchen möchte, sich vegan zu ernähren. Außerdem will er seine Social-Media-Apps löschen und mit seinen Freunden sonntags in die Freie Kirche in Frankfurt gehen. Darauf freut er sich, weil da so viele junge Menschen sind. Also mit Social-Media-Apps, das finde ich krass. Das könnte ich auch mal versuchen. Das wäre, glaube ich, fast genauso schwer wie Zuckerverzicht.
Ich glaube, das wäre auch so das Wirkungsvollste in meinem Alltag. Dann hätte ich auch immer ganz viel Lebenszeit wieder.
Voll.
Außerdem haben wir noch bei WhatsApp eine Nachricht von Alexander aus Weiden in der Oberpfalz bekommen. Er schreibt, dass er in einer Dauerfastenzeit ist und im letzten Jahr auch deswegen stark abgenommen hat. Und die Fastenzeit, die heute beginnt, ist für ihn nochmal so ein besonderer Ansporn. Er sagt aber auch, es geht nicht nur ums Verzichten, sondern eben auch darum, dass man reflektiert über sich eben und das Leben.
Für viele Muslime und Musliminnen spielt auch die Familie in dieser Zeit des Ramadan eine sehr große Rolle. Das sagen zum Beispiel diese beiden Frauen aus Nordrhein-Westfalen.
Also ich finde, dass es einen Halt gibt, wirklich auch in der Familie. Das ist das Wichtigste in Ramadan für mich.
Also den Zusammenhalt mit der Familie macht mir Spaß. Dass wir uns jeden Abend mit der Familie zusammen versammeln und dann zusammen das Fasten brechen, das macht mir auch Spaß. Darauf freue ich mich und auf das Essen.
Schätzungsweise 5,6 Millionen Muslime leben in Deutschland und fast 80% davon zelebrieren Ramadan. Und inzwischen gibt es in einigen Läden auch ein richtig großes Angebot an Merchandise rund um diese Zeit.
Ja, mir ist das bei DM dieses Jahr zum ersten Mal aufgefallen. Ein Ramadan-Kalender, also wie ein Weihnachtskalender, da bekommen dann Kinder jeden Tag ein Stück Schokolade bis zum Zuckerfest, wo dann das große Fastenbrechen gefeiert wird, wenn Ramadan endet quasi. Es gibt aber auch bei zum Beispiel Woolworth gibt es eine richtige, neben der Osterdeko auch, gibt es eine richtige Ecke, Regale gefüllt mit Ramadan-Deko von Servietten über Lämpchen, Lichterketten bis hin zu Geschirr mit Mondmotiven drauf.
Ja, und diese ganze Deko zum Ramadan, dass es die mittlerweile überall zu kaufen gibt, das findet Hanna Litschina aus Itzstein in Hessen auch so richtig gut.
Es ist grundsätzlich einfach schön, dass wir sichtbarer sind. Und natürlich steht man da ja auch da vor dem Regal und vielleicht kommt man ja auch mit dem einen oder anderen ins Gespräch und spricht über Themen, über die man ansonsten nicht sprechen würde, weil sie nicht sichtbar sind.
Stichwort sichtbar. Ramadan wird auch in den Städten sichtbarer. In Köln und Frankfurt zum Beispiel sind einige Straßen auch wie zur Weihnachtszeit jetzt mit Ramadan-Beleuchtung geschmückt. Christen beenden ja nach 40 Tagen die Fastenzeit. Also die Sonntage sind da tatsächlich rausgerechnet. Und Fasten kann zumindest bei den Christen inzwischen eigentlich alles betreffen. Die evangelische und die katholische Kirche suchen inzwischen auch wirklich danach modernen Formen des Fastens, kann man sagen.
Ja, total. Bei der evangelischen Kirche gibt es zum Beispiel die Aktion 7 Wochen ohne. Und in diesem Jahr lautet das Motto Luft holen, 7 Wochen ohne Panik. Und diese Aktion soll dazu anregen, in Zeiten von Gewalt und Hass nochmal innezuhalten. Und die evangelische und die katholische Kirche haben auch noch eine gemeinsame Aktion mit dem Namen Klimafasten. Da geht es dann um Fasten, das dem Klimaschutz am Ende hilft, zum Beispiel Carsharing zu nutzen oder auch mehr mit den Öffis zu fahren.
Ja, und die Fastenzeit hat inzwischen für viele auch nicht mehr zwingend religiöse Gründe, sondern spielt auch eine andere Rolle. Nach einer Umfrage der Krankenkasse DAK Gesundheit finden 67% den Verzicht von Genussmitteln und Konsum sinnvoll und rund die Hälfte will auf Fleisch und Zigaretten verzichten. Und danach kommt dann aber auch der Verzicht auf Smartphone und aufs Auto.
Jetzt kann ich ja sagen, auch wenn ich Ramadan noch nie gefeiert habe, ich finde den Gedanken, den wir auch gerade im Ton gehört haben, ja richtig schön, ne? Dass die Familie da dann so im Vordergrund steht. Man trifft sich eben abends dann zum täglichen Fastenbrechen, alle haben riesig Kohldampf wahrscheinlich. Mhm. Und beim christlichen Fasten dagegen ist dann ja eher schon auch nochmal das Individuum gefragt.
Ja, ich überlege gerade, ey, vielleicht mache ich mir da so einen Mix draus. Ich esse tagsüber keinen Zucker und abends mit meiner Familie einfach Kuchen.
Das Plan.
Unsere Kurznachrichten.
Union und SPD haben erste Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche bekannt gegeben. Die Parteien wollen für die Verteidigung die Schuldenbremse lockern. Die Bundeswehr soll deutlich mehr Geld bekommen, quasi unbegrenzt. Außerdem will die mögliche neue Regierung 500 Milliarden Euro für die Wirtschaft und die Infrastruktur ausgeben. Beides soll noch in den alten Bundestag eingebracht werden, wahrscheinlich in der kommenden Woche.
Eine Einigung gab es im Tarifkonflikt bei der Post. Der Konzern hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Wie beide Seiten bekannt gaben, bekommen die etwa 170.000 Beschäftigten von April an 2% mehr Geld. Ein Jahr später dann weitere 3%. Der erzielte Kompromiss sieht außerdem einen zusätzlichen Urlaubstag pro Jahr vor. Und der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
In seiner mit Spannung erwarteten Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses hat US-Präsident Donald Trump seine eigene Politik in den höchsten Tönen gelobt. Dazu zählt er unter anderem den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation und aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Er hat über die Inflation in den USA gesprochen, die in der Bevölkerung als eines der wichtigsten Probleme gilt. Und er macht seinen demokratischen Vorgänger Joe Biden für die Lage verantwortlich. Und er wolle noch in dieser Woche historische Maßnahmen ergreifen, um den Abbau von seltenen Erden und kritischen Mineralien in den USA drastisch auszubauen. Kennt ihr das auch? Ihr habt jemanden in eurem Umfeld, den oder die ihr sehr gerne habt. Aber dann kommt diese Person auf einmal mit Erzählungen um die Ecke, die ihr total abwegig findet. Ihr denkt, wie kann man denn ernsthaft an sowas glauben? Und damit meine ich jetzt nicht irgendeine andere politische Meinung als eure eigene, sondern ich meine eine Verschwörungserzählung. Das kann eine Beziehung oder auch eine Freundschaft ja richtig belasten.
Und seit der Corona-Pandemie sind Verschwörungserzählungen gefühlt wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, mehr als 40% der Deutschen sind zumindest empfänglich für Verschwörungsmythen. Männer übrigens häufiger als Frauen, sagt eine Psychologin, die an der Uni Mainz dazu forscht. Und mit jemandem zu sprechen, der an Verschwörungsmythen glaubt, ist gar nicht so einfach. Seit kurzem gibt's aber die bundesweite Anlaufstelle Beratungskompass Verschwörungsdenken. Und wir versuchen mal, euch so einen kleinen Leitfaden an die Hand zu geben.
Ja, hier mal ein kleiner Überblick. Versucht mal mit Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, unter 4 Augen zu sprechen. Also das große Familienfrühstück ist da jetzt nicht unbedingt die beste Bühne. Da wird's nämlich meistens zu emotional. Da mischen sich dann ja auch andere mit ein. Mhm. Wenn ihr mit der Person sprecht, dann versucht, über die Beziehungsebene zu kommen und zu verstehen, warum die Person denkt, was sie denkt. Und dann gibt's noch die goldene Regel, auch wenn es schwerfällt, bleibt unbedingt in Kontakt.
Diese Punkte dröseln wir jetzt nochmal nach und nach auf und nehmen uns dafür Sarah Pohl zur Seite. Sie spricht mit Menschen in der Beratungsstelle Zebra BW in Freiburg, ja, und gibt genau diese Ratschläge, wie umgehen mit Verschwörungsdenken. Erstmal ist dabei ganz wichtig, jemanden, der tief und fest an seine Verschwörung glaubt, den mit Fakten zu überzeugen, das ist eigentlich so gut wie unmöglich.
Bei jemandem, der sich gerade frisch verliebt hat in so eine Verschwörungserzählung, da ist es wie bei frisch Verliebten auch im normalen Leben. Die wollen nichts Negatives hören über ihren Auserwählten und brauchen meistens erstmal so ein paar Monate, bis sie selber wieder in der Lage sind, die rosarote Brille etwas abzusetzen und auch wieder ein bisschen kritischer auf ihren Auserwählten oder eben auf ihre Auserwählte-Theorie zu schauen.
Es ist ja auch oft schwierig, ne? Ja, total. Ja. Jemanden in so einer Situation mit Fakten zu begegnen, weiß man ja selber, die hat man dann oft selbst gar nicht so richtig parat. Mhm. Und trotzdem ist es in so einer Situation dann wichtig zu sagen, ich teile deine Meinung nicht, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht sofort begründen kann. Wenn ihr bei diesen Behauptungen einfach schweigt, dann könnte das von demjenigen auch als Zustimmung wahrgenommen werden, sagt die Expertin.
Also wenn ihr es dann in ein Vier-Augen-Gespräch sozusagen geschafft habt, fangt nicht an zu diskutieren und zu versuchen, dem oder derjenigen diese Weltanschauung zu nehmen, sondern versucht vielleicht eher zu fragen, was bewegt dich gerade? Wenn wir sowas fragen, deeskalieren wir nämlich die Situation. Wir können natürlich auch unsere eigene Meinung sagen, aber das sollten wir dann als informative Ergänzung sehen, damit sich das Gegenüber nicht bevormundet fühlt.
Ich fand da noch den Ratschlag der Expertin total gut, im Hinterkopf zu haben, dass der Mensch nicht seine Verschwörungserzählung ist, sondern dass er eben auch noch andere Seiten hat, die wir bei Freunden oder Angehörigen eben auch schätzen.
Wenn der sich jetzt nicht um 180 Grad dreht und wieder ganz andere Sachen glaubt, bleiben wir, wenn es für uns irgendwie möglich ist, in Kontakt und versuchen, den Menschen eben nicht mit seiner Meinung zu verwechseln, sondern sagen, okay, einmal ist es eine Meinung, von der kann ich mich distanzieren, ein Glauben, von dem kann ich mich distanzieren, aber das muss nicht bedeuten, dass ich mich pauschal von diesem ganzen Menschen distanziere.
Also in Kontakt bleiben, denn Sarah Pohl sagt aus Erfahrung, Menschen, die trotz der Verschwörungserzählung zu einem Menschen halten, die sind für denjenigen ganz, ganz wichtig.
Und das kann auch Claudia aus München bestätigen. Sie war in einer fundamentalistischen Sekte, die an Verschwörungen geglaubt hat.
Also meine Mutter hat sich schon Sorgen gemacht. Wenn sie diese Sorgen mir gegenüber geäußert hat, bin ich natürlich überhaupt nicht dafür ansprechbar gewesen. Aber sie hat ganz bewusst und ganz absichtlich den Kontakt beibehalten zu mir.
Aber bei aller Liebe, gerade in der Familie, wir wissen auch, irgendwann ist Schluss und das dürft ihr tatsächlich auch sagen.
Wenn ihr merkt, ihr könnt euch die Erzählung zum Beispiel von der flachen Erde einfach nicht mehr anhören, dann sagt das demjenigen auch mal. Aber da sind wir wieder bei unserem Punkt vorher. Macht gleichzeitig auch klar, du bist mir wichtig. Wir nehmen unsere Beziehung auch wieder auf. Ich brauche nur gerade eine Pause.
Ja, und für alle, die bei so einem Prozess vielleicht Hilfe brauchen, gibt's den Beratungskompass Verschwörungsdenken. Da arbeitet Sarah Pohl aus Freiburg auch mit. Die Infos dazu packen wir euch in unsere Folgenbeschreibung. So, und vom Fuchs über Fasten, Verschwörungstheorien kommen wir hin zu FKK. Moritz, du hattest letzte Woche schon ganz kurz mit unserer Kollegin Tanja drüber gesprochen.
Genau.
An Rostocker FKK-Stränden gilt nämlich jetzt eine strikte Nacktpflicht. Ja, und das offenbar aus guten Gründen.
Ja, an den Nacktbadestränden in Rostock gab es nämlich immer mal wieder Konflikte. Die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde sagt, dass sich die Nacktbadenden von Menschen gestört gefühlt haben, die sich an den FKK-Abschnitten bekleidet aufgehalten haben. Und die haben dann teilweise sogar die Nackten gefilmt oder fotografiert.
Selbst mir, alten Sack, geht das richtig auf den Sack. Wenn sie gefilmt werden, sie kommen aus dem Wasser und fühlen sich ja in ihrer Freiheit eingeschränkt. Gerade wenn es mit Jugendlichen oder Frauen ist, finde ich das überhaupt nicht in Ordnung.
Das ist Wilfried Starke. Er gehört zu den Rostocker Seehunden. Das ist ein Sportverein, der im Winter in der Ostsee baden geht und das auch in einem FKK-Abschnitt tut.
Ja, also es ist echt eine ekelige, gruselige Vorstellung, dabei gefilmt zu werden. Die neue Regelung besagt Folgendes. An FKK-Stränden ist der Aufenthalt ausschließlich frei Körperkultur betreibenden Personen vorbehalten. Bekleidet zu baden und bekleidet ein Sonnenbad zu nehmen, ist nicht gestattet. Das betrifft ab diesem Sommer oder vielleicht auch ab diesem Winter, wer sich schon traut, 37 FKK-Strände, unter anderem in Warnemünde und Markgrafenheide.
Ja, und die neue Regelung finden diese beiden Frauen, die an der Ostsee spazieren gehen, auch ganz in Ordnung.
Schaden kann es nicht. Man weiß ja nicht, ob der ein oder andere nicht mal zum Vorbeilinsen nur vorbeischaut. Ne?
Ich bin selber FKK-Gänger und es nahm jetzt immer mehr zu, dass die Leute da angezogen gingen. Umgekehrt geht es ja auch nicht.
Wer künftig mit Kleidung am FKK-Strand erwischt wird, muss den Strand wechseln. Und wer sich weigert, der kann sogar des Platzes verwiesen werden. Geldstrafen sind bisher aber nicht vorgesehen. Es gibt auch Personen, die am Strand aufpassen und die Regeln dann durchsetzen. Die nennen sich Strandvögte.
Bei der Satzungsänderung wurde aber auch beschlossen, dass es künftig Abschnitte gibt, in denen ausschließlich das bekleidete Baden und Sonnenbaden gestattet ist. Wo also ganz grundsätzlich FKK verboten ist. Das wiederum finden aber nicht alle gut. Zum Beispiel dieser Mann, den der NDR an der Rostocker Ostseeküste getroffen hat.
Das hat hier Tradition an der Küste und ich würde es schade finden, wenn das so Restriktionen darüber gestülpt werden, dass die Leute das nicht mehr so ausleben können wie früher.
Also man kann sagen, an Teilen der Ostsee, da weht jetzt ein anderer Wind, da ist jetzt alles ganz klar geregelt. Also kann ich nur sagen, früher badet nicht so, ja. Also zu DDR-Zeiten war ja Nacktbaden eh sehr verbreitet, ob am Meer oder am See. Da habe ich sehr viel Zeit am Brandenburger Seen verbracht. Es ist schon lange her, aber ich erinnere mich daran, da konnte eigentlich jeder rumlaufen, wie er wollte und konnte. Also mit Badeschlippi oder eben ohne, die meisten halt ohne. Aber natürlich, da gab es auch keine Smartphones, muss man halt auch dazu sagen.
So ein Smartphone braucht ihr aber natürlich, um unseren Podcast zu hören. Und den hört ihr selbstverständlich auch morgen wieder. Wir freuen uns da auf euch.
Bis dann.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.